Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Liebe Freundinnen von Cobains Erben, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Yippie! Nachdem wir uns das letzte Mal über Rick Rubin unterhalten haben, bleiben wir ein bisschen in der Popkultur, könnte man sagen. Und wir sprechen heute, der Jay und ich alleine, über den Film Poor Things mit Emma Stone in der Hauptrolle und Willem Dafoe natürlich, der auch eine großartige Rolle spielt und wie sie alle heißen, müsste ich direkt nachgucken, wer da noch alles mitspielt. Ein Film, der gerade erst 4 Oscars erhalten hat und ein ziemlich eindrückliches Werk ist. Und da haben wir gedacht, das würde sich doch lohnen, darüber mal für euch zu sprechen.
Ja. Und wie ihr hört, finden das Gobis Vögel auch.
Ja, ich habe extra die Schiebetür zugemacht. Ich habe ja meinen Raum gewechselt. Ich lebe jetzt noch enger mit meinen Vögeln zusammen. Und manchmal hört man sie. Aber ich hatte mal neulich eine Ansage zwischendurch in der Postproduktion gemacht und dann haben die Vögel dazwischen gerufen und ich habe mich dafür entschuldigt und hat jemand ganz lieb geschrieben: Ach, das fand ich gar nicht schlimm. War eigentlich schön, die Vögel zu hören.
Also, ja, genau.
Ich hoffe, es stört euch nicht.
Die können ja ein bisschen so ein Running Gag sein.
Weißt ja, du, genau.
Die immer ihren Senf dazu geben.
Immer ja, so. das tun die allerdings, ja.
Was wir hier so machen.
Genau.
Ja, gibt noch ein paar kurze Ansagen, oder?
Ja, Leute, ich würde euch gerne ganz kurz nur einfach darauf hinweisen, dass der Marco und ich in der nächsten Woche, also nicht in dieser, wo jetzt die Folge rauskommt, das ist jetzt die K-Woche, also nächstes Wochenende ist Ostern, wo jetzt zum ersten Mal die Folge erscheint, sondern in der Woche darauf, ab dem 2. April bin ich mit dem Marco gemeinsam auf Tour, Marco Michalczyk. Wir führen unser Format Poetry Talk auf, wo wir gemeinsam auf der Bühne sitzen, unsere Texte vortragen und dann darüber direkt ins Gespräch kommen. Und zwar nicht nur zu zweit, sondern auch mit den Leuten, die uns zuhören. Die können auch Fragen stellen und auch Anmerkungen machen. Und wir beginnen damit in Berlin am 2. April im Theater Verlängertes Wohnzimmer, da wo gerade auch der Roland sein Stück Der Wassermann aufgeführt hat und noch aufführen wird. Übrigens mit großem Erfolg, hat er mir neulich erzählt. Ausverkauftes Haus, begeisterte Leute. Ja, ganz, ganz toll. Wir hatten das mal kurz erwähnt, dass es passiert. Marco und ich werden also auch im Theater Verlängertes Wohnzimmer sein am 2. April. Dann fahren wir weiter nach Halle, wo wir im Café Ludwig vorlesen werden, zusammen mit der Jasmin Brückner. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist in Halle am 3. Dann sind wir am 4. in Gießen beim CVJM. Das ist ein Donnerstag. Dann machen wir eine Pause und sind dann am Samstag, dem 6. in Lemgo in der Galerie Außergewöhnlich 2.0 und am Sonntag in Osnabrück, das ist dann der 7. April, im Projekt Friedenskirche. Das ist eine ganz, ganz tolle Kirche, die wunderschön von innen auch aussieht und wo tolle Veranstaltungen laufen. Marco ist da schon mal aufgetreten, ich bin da schon mal aufgetreten und diesmal machen wir es zusammen. Das ist dann Sonntag, der 7. Die ganzen Tourdaten findet ihr bei cobainserben.de und auf der Seite poetry-talk.de. Wenn ihr gerne dabei sein wollt, das lohnt sich nämlich, das wird ganz, ganz schön. Und du hast auch noch was anzusagen, Jay.
Jo, ich wollte kurz einfach nochmal erwähnen, passend sozusagen zur K-Woche. Nächste Woche ist ja, nächsten Sonntag ist ja quasi Ostersonntag. Falls ihr noch irgendetwas braucht, was ihr jemandem schenken wollt zum Thema Ostern, dann möchte ich einfach nochmal mein kleines Büchlein Ist das Gott oder kann das weg? Erwähnen, was es ja als Oster- und als Weihnachtsausgabe gibt. Deswegen trifft sich das immer ganz gut zu den beiden großen Feiertagen, kann ich das irgendwie nochmal anpreisen, auch wenn es ja nun schon ein bisschen auf dem Buckel hat. Aber einfach im normalen Buchladen kostet 4 Euro und ich finde, das ist ein schönes Buch, um sich mit der Osterthematik mal ein bisschen zu befassen.
Ist es wirklich? Ja. Ist wirklich ein schönes Buch. Ich empfehle es ausdrücklich. Außerdem steht irgendwas von mir da drin. Ich habe irgendwas, was habe ich da nochmal geschrieben? Ich habe so einen Bibeltext umgeschrieben.
Nee, du bist in der Weihnachtsausgabe.
Ah, ja, genau, in der Weihnachtsausgabe, okay.
Du bist Inkarnation und ja, aber das stimmt, du bist in der Weihnachtsausgabe.
Das ist echt ein cooles Buch, das kann man sich sehr, sehr gut mal kaufen und erst lesen und dann verschenken.
Jawohl. Ja, und jetzt reden wir jetzt heute über Poor Things. Das ist der schon der zweite Talk, den ich zu diesem Thema aufnehme.
Ja, verrückt, ne? Genau. Ihr habt auf dem Podcast-Festival in Zürich, habt ihr schon
richtig,
darüber gesprochen.
Mit Popcorn Culture. Da haben Diana, der Manu hat geschwänzt, aber Diana, ich und der Leiter des Züricher Filmfestivals, Christian Jungen, wir hatten einen ganz, 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 ganz wundervollen Talk, überhaupt auch allgemein über Filme und die Liebe zum Kino, aber dann eben ganz speziell sehr intensiv zum Thema Poor Things. Leider wird diesen Talk niemand hören können, nachhören können.
Nachträglich.
Ja, weil tatsächlich alle Talks, die an dem Samstag im großen Saal aufgenommen worden sind, zum Beispiel auch der Hossa-Talk, und eben der Popcorn Culture Talk, die sind alle nicht mehr da.
Die sind verloren gegangen.
Irgendwie ist ein Laptop abgeraucht und es wurde kein Backup hergestellt. Die Technikfirma hat das Ding, muss man einfach so sagen, richtig verzockt. Und von daher gibt es diesen Talk leider nicht mehr zu hören. Ich weiß inzwischen nicht, ob wir mit Popcorn Culture aufnehmen werden. Nee, ob wir mit Popcorn Culture nochmal Poor Things nachbesprechen werden. Das steht noch nicht fest. Aber deswegen haben wir jetzt gedacht, komm, also über diesen Film sollte man unbedingt mal gesprochen haben, so dass es auch die Nachwelt hören kann. Deswegen haben wir jetzt gesagt, komm, bei Cobains Erben sollten wir das unbedingt mal anvisieren.
Ja, ich hätte auch gar nichts dagegen gehabt, wenn es auch dann erst eure Popcorn-Culture-Folge gegeben hätte und dann nochmal einen Cobains Erben-Talk, weil ich dachte, der Film gibt bestimmt genug her und man kann sich ja an sowas auch so von ganz unterschiedlichen Richtungen nähern und kann da bestimmt auch unterschiedliche Dinge entdecken, schätze ich mal so.
Definitiv.
Wir haben das ja schon mal gemacht, dass wir sowohl bei Cobains Erben über Midnight Mass gesprochen haben, vorher hattet ihr schon bei Popcorn Culture über Midnight Mass gesprochen, diese quasi Horror-Drama-Serie. Und ich finde, das waren sich ergänzende Gespräche.
Auf jeden Fall. Ne?
Wäre jetzt also nicht schlimm gewesen. Aber jetzt umso lieber, wenn der Popcorn Culture of Talk jetzt möglicherweise tatsächlich gar nicht mehr stattfindet.
Genau.
Dann umso lieber.
Wir haben das leider noch nicht irgendwie abklären können, ob es jetzt im März überhaupt noch einen Popcorn Culture Talk veröffentlicht gibt oder ob wir dann erst im April veröffentlichen. Und wie gesagt, wenn es Poor Things ist, dann nehme ich die Ergebnisse unseres Gesprächs heute dann damit hinein. Und wenn nicht, dann habt ihr hier zumindest die Möglichkeit, über diesen schönen Film mit uns euch ein paar Gedanken zu machen. Goofy, du hast ihn ja jetzt quasi gerade erst gesehen, ne?
Gerade eben. Ne? Ich habe ihn wirklich gerade eben erst gesehen. Ich bin vorher nicht dazu gekommen, mir den anzuschauen, weil ich zu viele andere Dinge hatte, um die ich mich gekümmert habe. Und wir haben vorhin den Talk schon mit dem Micha aufgenommen, den ihr, liebe Zuhörende, in 2 Wochen hören werdet. Und dann hat der Jay irgendwas anderes gemacht und ich habe hier mein Ding ausgemacht, mein Zoom ausgemacht und habe mir dann den Film angeschaut. Ja, das ist, also ich habe gerade noch total frische Erinnerungen. Ich habe auch noch die ganzen Hormone und Botenstoffe im Körper, die der Film in mir ausgelöst hat. Die baue ich gerade in diesem Gespräch, atme ich die wieder so ein bisschen ab.
Ja.
Weil es ist schon eindrücklich. Es ist
unbedingt.
Sehr eindrücklicher Film.
Ich finde ja, es ist der, also ich finde tatsächlich der beste Film des letzten Jahres. Ist für mich auch auf jeden Fall noch eine Nummer besser als Oppenheimer. Aber mindestens mit Oppenheimer zusammen der wichtigste Film, würde ich sagen. Aber sag doch mal hier deine ganz frischen Eindrücke. Es ist ja schon ein sehr origineller Film. Also kein Film, den man so in der Art und Weise schon mal irgendwo anders gesehen hat. Ne?
Nee.
Wenn du James Bond guckst, weißt du ja, okay, das habe ich jetzt schon 13 Mal gesehen, aber ich gucke es trotzdem gerne, weil es halt James Bond ist. Aber Poor Things ist schon was sehr Originelles, ne?
Es ist was ganz, ganz Eigenes. Ich habe während des Schauens habe ich geguckt, was für eine Was für ein Genre ist das? Ja. Wie könnte man den einordnen? Ich bin irgendwann darauf gekommen, dass es eine Steampunk-Fabel sein könnte. Mhm. Also ich würde sagen, Steampunk ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element. Der Film spielt in einer Fantasy-Welt, muss man sagen, weil die Architektur der Gebäude ist sehr, sehr anders, sehr eigen, die Farbgebung des Films, also irgendwann so nach dem ersten Drittel wechselt die Farbe von Schwarz-Weiß ins Farbige und das ist sehr bunt und poppig und knallt. Rauch, ob der nun aus einem Schiff kommt oder aus einem Gebäude, ist farbig, also der Schiffsrauch war gelb, der Rauch eines Hauses war rosa. Das heißt, die Farbgebung des Films ist auch total schräg,
ja.
Graphic Novel-mäßig,
ne?
Also, fast. Die Kulisse, ja.
Ist ja so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ist das, weiß ich, wie beschreibt man das? Hat was sehr Künstliches und ja. So ein bisschen so wie Filmbauten quasi. Nur.
Total, ja, total.
Ich meine, es ist ja ein Film.
aber so auch wie Theaterbauten.
Ja genau, Theaterbauten.
Und der Film, das ist wirklich cool, also der Film erinnert oft auch so, auch in seinen Dialogen und so, hat er mich an Theaterstücke erinnert. Die Dialoge sind sehr, die sind nicht möglichst alltagsnah, sondern das ist eigentlich gedichtete Sprache, stellenweise könnte man sagen.
Ja.
Die dichten nicht, das reimt sich nicht, das nicht, aber es ist wie man auf dem Theaterset auch spricht manchmal.
Na gut, es spielt ja im 18. Jahrhundert, ne?
19. Jahrhundert. Anscheinend, das würde das, ja, 19. Jahrhundert wahrscheinlich.
Ja, 19. Jahrhundert, stimmt, nicht 18., 19. Und ich habe dann immer gedacht, ja gut, das ist so der Versuch, so ein bisschen dieser bisschen gestelzteren, shakespearesken Sprache nachzufühlen, so, ne?
Ja, aber das ist eben, genau, es ist nicht stilisiert, würde ich sagen, sondern es ist oft Theatersprache. Es ist ganz gediegene Sprache. Natürlich gibt es auch sowas wie Kant und Fuck und Juhor und so. Das gibt es alles natürlich auch, aber das gäbe es auf dem Theater auch. Aber die längeren Redepassagen sind dicht. Dichte Textsprache. Ich habe die im Untertitel mitlaufen lassen. Ja. Nicht, weil ich es nicht so schlecht verstehen konnte, sondern weil ich stellenweise gerne auch mitlesen wollte. Und das hat sich gelohnt, finde ich. Also es sind schön geschriebene Dialoge.
Ja, total.
Ja.
Ich habe ihn ja zweimal gesehen und beim ersten Mal im Kino und da hat er mich wirklich weggeblasen,
ja.
Weil das einfach ein optisches Fest ist und aber nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich und es ist sehr dicht und es ist originell und es passiert total viel und du weißt manchmal gar nicht, was finde ich das jetzt gut oder nicht und so. Also es ist schon ein sehr, 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 sehr voller Film.
Ja.
Und ich war dann ganz froh, so beim zweiten Mal, als ich die Grundgeschichte dann ja quasi kannte, sondern konnte ich mich ein bisschen mehr auf die Einzelheiten und eben zum Beispiel auch auf die Dialoge noch besser konzentrieren. Mhm. Und das war sehr, sehr schön. Also er hat für mich beim zweiten Mal wieder genauso einen Sog entwickelt und mich in den Bann gezogen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Film. Ich meine, und optisch gesehen hat er ja die drei optischen Oscars bekommen. Also Maske, Kostüme und die, nicht Requisite, sondern wie
Kulisse,
heißt das?
Oder wie heißt das?
Ja, Production Design.
Genau. Production Design.
Also genau das, was wir sagten, diese sehr originelle Optik, sowohl von den Kostümen, als auch von den Frisuren, Masken und so weiter, als auch eben von der Kulisse, hat er alle drei Oscars abgesahnt. Und dann natürlich der wichtigste für Emma Stone als Hauptdarstellerin, die Bella Blocks, heißt sie Blocks?
Bella Baxter?
Bella Baxter, ich weiß auch nicht.
Bella Baxter.
Wie kam ich gerade auf Blocks? Ja, genau, ich dachte gerade, Blocks stimmt irgendwie nicht. Bella Baxter, genau, die einfach, finde ich auch eine, auch völlig zu Recht eine, weil sie eine wirklich famose Schauspielleistung abliefert.
Sehr. Ja, wo du gerade sagst, es stimmt, ich war während des Guckens, habe ich mich mal gefragt, mag ich das gerade oder mag ich das nicht, ne? Weil der Film hat auch eine gewisse Krassheit, muss man sagen. Es sehr explizit, also es werden Körper seziert, ne? Weil einer der Hauptfiguren ist ein Wissenschaftler, der am menschlichen Körper experimentiert, der also da irgendwie vor Studenten irgendwie Leichen auseinander nimmt und auch in seinem eigenen Labor zu Hause an toten Menschen arbeitet und so. Und was so gezeigt wird, ist schon manchmal hart, fand ich. Also manchmal ja. So, das ist aber nicht gerade leichte Unterhaltung, was ich hier gerade anschauen muss. Und Sexszenen finde ich schon explizit. Also ja. es ist so im Softpornografischen.
Also nicht pornografisch?
Es ist noch nicht pornografisch, nö. So ein Softporno hat man manchmal das so, es werden jetzt keine. Ja, doch, weibliche Genitalien werden hier und da gezeigt. Der Akt an sich wird öfter gezeigt, auf offene Weise, wo man denkt, wow, das ist jetzt aber sehr in your face irgendwie gerade. Ja. Ne? Hat er schon. Also der Film nimmt sich in der Hinsicht nicht zurück, dass er jetzt irgendwie einen besonders schonen würde oder so, fand ich.
Ja, ist ja auch sehr faszinierend. Der ist ja bei Disney erschienen. Mhm. Ne? Also es ist eine Fox Searchlight Produktion. Fox Searchlight ist sozusagen das bisschen das Independent Label von Fox, und Fox wurde ja von Disney gekauft, und deswegen stand eine ganze Zeit lang, hat uns der Christian Jungen erzählt, überhaupt nicht fest, ob der Film überhaupt ins Kino kommt.
Ach ja.
Weil natürlich passt er eigentlich nicht ins Portfolio von Disney, ja. Die ja so eher gediegene Familienunterhaltung machen. Ja. Und jetzt kommt hier so ein, sehr künstlerischer und doch eben auch herausfordernder Film im Sinne von dem, was einem inhaltlich, aber auch optisch zugemutet wird, mit Sex und allem drum und dran. Und ja, ich meine, der hat jetzt bei den Oscars echt abgeräumt, der Film mit den zweitmeisten Oscars. Ich hätte ja lieber gesehen, dass Poor Things 7 Oscars bekommen hätte und Oppenheimer nur 4. Das wäre meine persönliche Wahl gewesen, weil ich durchaus noch bei einigen anderen Kategorien Poor Things vorne gesehen hätte. Aber naja, gut, ich kann auch damit leben, weil Oppenheimer schon auch ein toller Film ist. Aber was ich sagen wollte war, das stand wohl eine ganze Zeit lang noch gar nicht fest, ob der überhaupt in die Kinos kommt oder irgendwie so, keine Ahnung, so eine Streaming-Veröffentlichung kriegt oder irgendwie sowas. Ja. Aber wie das halt so ist, irgendwann auch, ich glaube, der wurde auf einigen Festivals gezeigt, zum Beispiel in Zürich. Mhm. Und irgendwann haben die dann über die Festivals gemerkt, der Film funktioniert einfach. Der ist wirklich gut. Ja. Ja, und dann ging's los. Und ich glaube, inzwischen wird Disney wahrscheinlich zwar die Finger kreuzen, aber doch ganz froh sein, dass sie ihn veröffentlicht haben.
Ja, es ist echt, es ist eine harte Geschichte. Also es ist die Geschichte von, also kann man das eigentlich erzählen, so ein bisschen? Oder?
Ja, lass uns ruhig ein bisschen den Inhalt skizzieren, vielleicht nicht das Ende, okay, aber ja. Im Grunde, worum es geht, das kann man, finde ich, gut sagen.
Es ist eine Emanzipationsgeschichte, könnte man sagen, oder?
Ja.
Es ist eine junge Frau, die in dem Haus eines ziemlich verrückten, aber auch ziemlich genialen Wissenschaftlers lebt. Sie hat den Körper einer jungen Frau und den Geist eines Kindes. Und
genau, also sie ist, keine Ahnung, Mitte 20, mhm. körperlich gesehen. Und vom Kind her, in der ersten Szene, wo wir sie zum ersten Mal sehen, haut sie auf dem Klavier rum, keine Ahnung, da ist sie vielleicht 3 oder so. Und dann sehen wir ihr quasi zu, wie sie Tag um Tag, Woche um Woche Erwachsener, aufwächst, ja. sozusagen, also geistig aufwächst.
Sich fortbildet, Sprache lernt, genau. Bewegung lernt. Am Anfang läuft sie wie eine aufgezogene Puppe. Erst im Lauf des Filmes werden ihre Bewegungen normaler, natürlicher, geschmeidiger.
Aber es dauert ganz schön lange. Ich meine, der Witz ist, der Film spielt ja nicht über, keine Ahnung, 20 Jahre, sondern Also dass die Annahme ist, dass dieses Kind in dieser jungen Frau schneller reift, als ein normales Kind reifen würde. Ne? So dass das dann über, keine Ahnung, innerhalb von wenigen Jahren sie dann aufwächst. Also und das brauchen wir jetzt vielleicht nicht, oder soll man das verraten, wieso? Ich meine, das ist ja eine bisschen seltsame Geschichte.
Ja, aber das macht ziemlich viel über den Film klar eben. Ich glaube, das sollte man schon sagen, dass der Wissenschaftler hat also die junge Frau tot gefunden, die hat sich das Leben genommen, als sie in den Fluss gesprungen ist, und die war aber zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Und er hat dann aus dem toten Körper der Frau das Kind geborgen und dann das Gehirn des Kindes in den Schädel der Frau verpflanzt. Also von Bella Baxter, genau. Und hat damit eigentlich eine neue Person geschaffen, könnte man sagen. Also jetzt ist die Frau wird dann wiederbelebt mit dem Gehirn ihres Kindes, ist dann also jetzt gar nicht mehr die Frau, die sie vorher gewesen ist. Dem Körper nach zwar schon, dem Geist nach, aber hat sie jetzt den Geist sozusagen oder das Gehirn ihres toten Kindes. Und das ist eigentlich gerade irgendwie ein spannender Punkt an diesem Punkt, wegen Geist und Gehirn und Körper und, keine Ahnung, Seele und so. Ein bisschen davon handelt der Film, und dass der menschliche Körper also bis an die Grenzen, bis sonst wohin irgendwie auf eine Weise irgendwie krass manipuliert und verändert werden kann. Daran arbeitet der Wissenschaftler jedenfalls. Der hatte auch merkwürdige Kreuzungen aus Tieren in seinem Haus rumlaufen. Also Hunde mit Gansköpfen oder ein Huhn mit einem Schweinskopf. Und merkwürdige verbundene Geschöpfe, neue Geschöpfe. Also da wird ganz viel mit dem Körper gearbeitet, ganz viel experimentiert. Und es ist irgendwie eine ganz materialistische Sicht auf die Welt, finde ich, die dieser Film darstellt, die ich sehr faszinierend fand eigentlich.
Also gerade in den Anfangsszenen auf jeden Fall, ja. Ich meine, es ist ja klar, es ist am Anfang eine Frankenstein-Hommage, ne? Ist auch rein in Schwarz-Weiß gehalten. Interessanterweise ist es nur hier umgedreht. Also beim Original Frankenstein ist es ja so, dass der Wissenschaftler ein ganz normaler Mensch ist und das Geschöpf quasi ein Monster. Und hier ist das Geschöpf eine wunderschöne junge Frau und der Wissenschaftler sieht aus wie das Frankenstein-Monster. Ja, also und durchaus, also ich meine, William Dafoe spielt auch großartig, finde ich, mit lauter Narben
im
Gesicht und so.
Ja, und ein fantastischer Schauspieler.
Und er sieht nicht genau aus wie Boris Karloff als das Monster in Frankenstein. Aber er hat genug Ähnlichkeiten, finde ich. Also
man denkt ganz unwillkürlich
an
das Frankenstein-Monster, finde ich.
Und natürlich gibt es eben auch die Szene, wo sie wiederbelebt wird mit dem Strom und dem Licht und den Apparaturen, an die sie angeschlossen wird und so. Also es ist sehr frankensteinig inszeniert und nimmt dann aber doch einen ganz anderen Weg. Das ist irgendwie auch auch das Starke daran, sozusagen.
Genau. Ja, das ist faszinierend. Also, wie du gerade sagst, der Film spielt zunächst im Schwarz-Weiß. Dann gibt es Sequenzen, die eingeblendet werden, wo gezeigt wird, wie die Frau sich tötet. Victoria heißt sie dann noch. Diese Szenen sind in Farbe. Genau. Dann folgt wieder ihre, man könnte sagen, Kindheit in der Wissenschaftswelt ihres Gottes. Also sie nennt ihn ja God, Godwin.
Genau,
der heißt Godwin.
Genau.
Aber es ist natürlich, auch irgendwie gewollt, dass sie ihn God nennt.
Ja, natürlich. Ne? Sie nennt ihn immer nur God.
Weil ja er auch ihr Schöpfer ist.
Er ist ihr Schöpfer. Er ist Gott, sozusagen.
Genau.
Macht natürlich auch nochmal eine schöne Deutungsebene auf, aber
total.
Vielleicht kommen wir dann noch dazu.
Ich glaube, und wenn sie das Haus dann verlässt, um sich selbst zu entdecken, um sich zu finden, um ihre Sexualität auszuprobieren und auszuleben und so, da wechselt der Film dann endlich in Farbe und bleibt auch in Farbe.
Ja. Aber es ist auch eine sehr stilisierte Farbe, haben wir ja vorhin schon gesagt, mit den Kulissen und so weiter. Also es ist manchmal denkt man es, ich weiß gar nicht, die Farben, Die pulsieren so. Das ist irgendwie, wenn es dann in den Farbfilm wechselt, ist es nicht einfach wie ein normaler heutiger Farbfilm, sondern es ist eine ganz eigene Farbgebung und Stilistik irgendwie. Sehr, sehr geil, finde ich. Also wirklich sehr geil. Ja.
Komischerweise, was das angeht, musste ich immer an diesen alten Batman-Film denken. Kennst du den noch? Wo die, von wem war der noch?
Ja.
Wer hat denn da den Batman noch gespielt?
Adam West?
Ist das da, wo die alle in diesen krassen, farbigen Trenchcoats und so rumlaufen, ja, die Gangster?
Meinst du den richtig uralten aus den 60ern?
Aus den 80ern, meine ich.
Ach so, du meinst den von Tim Burton.
Den von Tim Burton, meine ich, genau.
Genau.
Aber es war halt so, dass ich habe den früher im Kino gesehen und seitdem glaube ich nie wieder, diesen Batman. Ja. Aber auch der hat so ganz ausdrücklich mit Farbe gespielt, mit so einer ganz quietschbunten Farbigkeit. Ja, genau. So.
Also vor allen Dingen der, was ist das, der dritte Teil von den Joel Schumacher inszeniert hat, der ist noch viel quietschig buntiger als die Tim Burton Dinger, die haben ja auch ein bisschen sowas Düsteres. Und Joel Schumacher hat dann irgendwie einen darüber, haben sich die ganzen Fans damals auch beschwert, plötzlich so eine Kaugummi-Nummer. Irgendwie.
Das ist hier natürlich nicht so. Das ist kein Kaugummi-Film in dem Sinne. Das ist aber eben bewusst knallig farbig. So.
Ja, und mal kurz nochmal zur Genre-Einordnung. Ja. Du hast ja Cyberpunk gesagt.
Ja,
ne?
Steampunk habe ich gesagt.
Steampunk. Steampunk, ja. Und das finde ich, ist auch ehrlich gesagt, glaube ich, bisher die beste Kategorisierung, die ich gehört habe. Darauf bin ich selber gar nicht gekommen. Ziemlich gut ist es. Trotz allem irgendwie aber auch eine Art Genre-Mix. Ne? Es hat was von einer Groteske, hat sehr witzige Momente, aber doch auch man merkt, dass es trotz allem auch ein ernster Film ist. Ne?
Ja, genau.
Und Drama-Anteile, dann eben diese Fantasy, so Frankenstein-Anleihen und so. Also es ist schon eine merkwürdige Genremischung. Ich hätte gedacht, so ein Film kann nicht funktionieren.
Ja.
Ehrlich gesagt. Ja. Wenn du mir erzählt hättest, von dem Film einfach nur erzählt hättest, hätte ich gedacht, nee, das geht nicht.
Ja.
Aber er funktioniert halt prächtig. A, weil Emma Stone unfassbar gut spielt und weil das Ganze so originell in Szene gesetzt ist, dass es dich einfach packt und dann die Geschichte, so weird die auch ist, sich irgendwie entfaltet und dich im Bann hält. Ne?
Ja, ja. Ja, es ist halt eben auch eine sehr stimmig konstruierte Welt. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, dass du den Abspann dir angeschaut?
Ja, klar.
Guck immer die Abspann an. Guckst immer die Abspann. Du bist auch so ein Abspann-Gucker, ne? Aber was ich wirklich interessant finde, ist, da werden dann ja auch nochmal so einzelne so Schnappschüsse von den verschiedenen Handlungsorten gezeigt. Und da gibt es dann eben diese runtergekommenen Wände oder da gibt es kurze so Close-ups aus dem Bordell, in dem sie arbeitet, mit diesen ganzen abgefahrenen Dildos sogar, die da stehen, die auch alle nicht so aussehen, als würdest du die gerade mal bei, wie heißen die Läden, so Orion oder keine Ahnung, wie diese Sexshops heißen. So.
Ich weiß nicht, wie die heißen.
Genau, sondern das sieht schon so aus wie, also ich meine, die ganze Kulisse, das ganze Set ist unglaublich detailliert durchgearbeitet, hatte ich den Eindruck. Es wirkt vollkommen stimmig und deshalb funktioniert das irgendwie auch. Auch dieses Haus, in dem der Forscher Godwin lebt, das ist so verrückt. Also ich weiß nicht, die sitzen auf Stühlen, hast du es gesehen? Die haben so wahnsinnig riesige Läden. Ja. Das sieht so aus, als wären das ganz kleine Kinder, die auf riesigen Stühlen sitzen.
Ja.
Und verschiedene andere Sachen, die auch gar nicht unbedingt erklärt werden, die einfach da sind und wo man dann so sagt, ja, das ist dann wohl die Welt hier so.
Ja, ich meine, zum Beispiel fahren die Kutschen mit Dampf, aber haben trotzdem noch einen Pferdekopf vorne dran.
Ja,
oder so, ne?
Ja. Obwohl das, glaube ich, tatsächlich nur seine Kutsche ist.
Ja, das kann gut sein. Er ist der Wissenschaftler,
deshalb fährt seine schon mit Dampf getrieben, seine Kutsche, die anderen werden auf den Pferden gezogen.
Ja.
Aber genau.
Aber vielleicht können wir trotzdem noch mal kurz ein bisschen skizzieren, wie der Film weitergeht, okay, weil das ist schon relativ wichtig. Ne?
Ja.
Nämlich entscheidend ist, dass dann Bella irgendwann anfängt, ihre Sexualität zu entdecken.
Ja.
Erst zufällig, weil sie sich irgendwie zwischen die Beine fasst und dann...
Wie das Kinder halt so machen eben.
Ja, wie das Kinder halt so machen.
Fühlt sich gut an. Hey, was ist das denn?
Und dann, oh, das ist ja schön. Und dann erzählt sie der Haushälterin, dass sie irgendwie rausgefunden hat, wie sie sich glücklich machen kann.
Genau.
Und will dann der das auch machen. Und die wehrt sich natürlich dagegen, ja, dass ihr zwischen die Beine gegriffen wird. Na, und dann steckt sie da irgendwas rein, mal einen Apfel und mal eine Gurke und so. Also du siehst, wie sie dann masturbiert quasi. Mhm. Und alleine dabei Emma Stones Gesicht, was die mit ihrem Gesicht macht, die Augen, und das ist, finde ich, so unfassbar stark. Also es ist gar nicht expliziert, auch wenn das jetzt so klang mit Gurke und so weiter. Man sieht da nichts, aber man sieht sozusagen, aha, sie entdeckt die Masturbation und den Sex. Und dann kommt sozusagen der Verführer.
Ja.
Nämlich ein Mann namens Weatherburn.
Genau.
Heißt
er? Ja, ne? Weatherburn, witzigerweise mit Doppel-D. Duncan Weatherburn, ja.
Weatherburn, auch grandios gespielt, auch mit einer Oscar-Nominierung von
Mark Ruffalo.
Mark Ruffalo. Großartig. Er kommt quasi zu Besuch und zu dieser merkwürdigen Familie, sage ich jetzt mal so, diesem Wissenschaftler und so. Und dabei entdeckt er Bella und dann überredet er sie, mit ihr quasi abzuhauen. Ja, und dann wird erstmal gefickt.
Das ist so ziemlich alles, was sie will. Das ist auch erstmal alles, was er will. Aber genau, irgendwann will sie mehr als er. Und
ja, das ist nämlich der Witz, ne? Die machen da eine große Reise nach Lissabon und Athen und irgendwann landen sie in Paris und so. Das Spannende ist, dass das ist quasi der Traum eines jeden Mannes. Eine Frau, die quasi immer will. Die immer will, und sie nennt das dann Furious Jumping.
Ja, Furious richtig? Jumping, ja.
Furious Jumping ist Bumsen bei ihr. Lass uns Furious Jumping. Und man muss das ja so erklären quasi, ne? Sie ist ja an dieser Stelle eben man kann das dann da nicht zuordnen, wie alt sie innerlich ist. Aber jetzt, man sagt mal eben in der Pubertät, weil sozusagen sie hat ihren Körper entdeckt und sie lebt das einfach ganz natürlich aus. Warum auch nicht, sozusagen. Es macht ja Spaß, es macht Freude, es macht einen glücklich, sozusagen. Ne? Und dann ist der Witz aber, dass der Duncan Weatherburn, der versucht sie ja irgendwie klein zu halten. Der versucht sie im Grunde festzubinden. Das wollte anfangs Guard auch, aber hat sie dann ziehen lassen,
das
sozusagen.
Stimmt.
Ne? Es ist eine ganz interessante Parallele. Ja. Und sie entwickelt sich aber. Sie entwickelt sich weiter und man merkt, sie reift und sie wird erwachsener, sie macht Erfahrungen, ne, sie lernt Kunst kennen, ist dann ganz intensiv, wenn sie das erste Mal jemanden singen hört, steht sie da minutenlang und wiederum ihre Augen, also es ist einfach unfassbar, was Emma Stone mit ihrem Gesicht macht. Und dann kippt sozusagen diese Beziehung zwischen Weatherburn und ihr, und er regressiert. Er wird im Grunde immer schmollender, jungenmäßiger.
Ja.
Und sie wird erwachsener.
Ihm passiert das, was ihm nie passieren durfte. Er verliebt sich halt in sie. Er war sonst immer nur Verführer und Hedonist und Genießer und Benutzer sozusagen von Frauen. Und er hat das Pech, wenn man so will, dass er sich in sie verliebt und sie sich von ihm emanzipiert und weitergeht und er ihr einfach nicht mehr genug ist, weil er hat nichts anderes im Kopf als irgendwie Sex und trinken und das Leben genießen, während sie sich halt intellektuell fortbildet.
Genau.
Und offensichtlich irgendwie auch einen Geist hat, der sich wahnsinnig schnell entwickelt. Sie kann wahnsinnig schnell neue, komplexe Inhalte aufnehmen, liest die Philosophen und so weiter, macht sich plötzlich auch mit dem, also lernt das Leid der Welt kennen, was sie bisher noch nie gesehen hat, ist davon vollkommen erschüttert, möchte sofort etwas dagegen tun. Und all das ist diesen Duncan Wedderburn halt irgendwie überhaupt nicht vollkommen verschlossen. Er denkt halt eigentlich nur an sich. Am Anfang tritt er auf als Mann von Welt, aber eigentlich merkt man, genau, dass sein Horizont total schmal ist und klein ist.
Ja, und der Witz ist halt, finde ich, bei ihm, du hast gesagt, er verliebt sich in sie. Ja, das mag sein, aber eigentlich verliebt er sich in seine Idee von ihr. Und er kann seine Idee von ihr nicht loslassen. Und als sie sich emanzipiert, wie gesagt, wird er immer mehr wie ein kleiner, beleidigter Junge, der verschmäht wird. Ja. Und das hat ja durchaus auch Parallelen, finde ich, in die wahre Welt.
Natürlich, ja klar.
Hinein.
Ja.
Ne? Das ist so ein, man sagt ja immer, Frauen verändern sich irgendwann und Männer eben. Und man sagt dann irgendwie auch, und Männer wollen halt geliebt werden, und wenn sie nicht geliebt werden, werden sie eben unausstehlich.
Ja.
So. Während Frauen sich fähig sind, sich weiterzuentwickeln.
Ja, irgendwie. Vor allen Dingen ist es eben auch so, dass sie sich vom Patriarchat emanzipiert. Also sie lässt sich eben nicht auf die Rolle der Frau festlegen, sondern sie geht ihren Weg. Sie ist als Persönlichkeit sozusagen vollkommen entfesselt und sieht auch überhaupt gar keine Notwendigkeit, warum sie sich jetzt irgendwie zurückhalten sollte. Und das ist auch etwas, womit er nicht zurechtkommt, wo sie auch dann immer wieder aneckt. Also sie findet dann irgendwann raus, dass sie mit Sex eben auch Geld verdienen kann. Irgendwann sind die beiden mittellos, weil sie hat das ganze Geld, was er beim Glücksspiel gewonnen hat, womit sie er diesen Lebenswandel finanzieren wollte, hat sie halt vermeintlich an Arme verschenkt. In Wirklichkeit an irgendwelche Matrosen, die freundlich Danke gesagt haben. Aber sie gibt es halt weg, weil sie etwas verändern will in der Welt. Und dann haben sie kein Geld mehr, sind mittellos. Und dann findet sie raus, dass sie, naja, Furious Jumping ja auch irgendwie eine gute Möglichkeit ist, um zu Geld zu kommen. Und wird zu einer ziemlich erfolgreichen Hure. Ja.
Gut, und vielleicht lassen wir es mal bis dahin, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben.
Okay.
Mag sein, dass wir nochmal irgendwie auch aufs Ende zu sprechen kommen. Aber mal so als grobe Skizze, was da so. Und das klingt jetzt irgendwie nach nicht viel, aber ich meine, der Film ist 2,5 Stunden lang.
Ja.
Und es ist doch ziemlich viel.
Es ist ziemlich viel. Das ist wieder die Frage nach dem Genre. Also ich fand manchmal Steampunk Fabel, Steampunk Groteske, Steampunk Märchen, dann wieder aber auch gesellschaftskritisch. Immer wenn man denkt, der Film packt aber irgendwie auch gesellschaftsrelevante Themen beim Kragen, dann ist da wieder diese Kulisse, wo du denkst, ja, es ist ja aber alles auch so quietschbunt. Wie ernst kann ich das eigentlich nehmen, ne?
Ja, aber gerade das, finde ich, macht es so spannend, weil Poor Things sich eben nicht präsentiert als völlig klares Machwerk, sondern das ist ein Film, der geht, den nimmst du mit nach Hause. Und über ganz viele Dinge muss man drüber nachdenken. Die sind nicht so offensichtlich. Und dir ist eben nicht genau gesagt worden, was der Film nun sagen will und wie die Gesellschaftskritik genau aussieht, sondern das finde ich auch das Tolle, ne? Also der verfolgt dich ein bisschen. Ich war mit meiner Frau drinne und wir haben dann echt noch den ganzen nächsten Tag drüber gesprochen. Ja. Und wir haben beide irgendwie erstmal gesagt, ja, wir wissen auch nicht, was wir da gesehen haben. Aber es war irgendwie großartig.
Ja.
So, es braucht den Augenblick, um sich zu setzen bei uns irgendwie.
Ja.
Es gibt,
wie du sagst, es gibt ganz schön viele Stellen, an die man anknüpfen könnte. Was hast du denn bei Popcorn Culture so gesagt? Weißt du es noch? Also, naja, klar,
wir haben
noch,
natürlich darüber diskutiert, ob das ein feministischer Film ist. Jana war nicht der Meinung.
Interessant.
Genau. Mhm. Darüber haben wir uns ja schon bei Barbie gestritten, quasi. Mhm. Wir uns, also ich ja nicht sagen würde, Barbie ist kein feministischer Film, sondern ich würde sagen, es ist ein schlechter Film. Mhm. Aber von mir aus ein schlechter feministischer Film.
Ja, gibt's auch.
Genau, und ich würde sagen, Poor Things ist auf jeden Fall ein feministischer Film, ein großartiger. Mhm. Und da war sich Diana nicht so sicher. Sie hat zum Beispiel, fiel ihr sehr schwer, diese Sexszenen, weil das ja quasi eigentlich, also du siehst zwar eine junge Frau, aber wie alt ist die da? Eigentlich ist die, keine Ahnung, wahrscheinlich innerlich noch 10 oder so.
Ah. Ne?
Und, und Diana hat das dann, also weil sie ja noch sehr unbeholfen auch durch die Gegend läuft. Das ist überhaupt das Schöne, dass wir die Welt durch die Augen von Bella Baxter sehen, die eben nicht innerhalb von 20 Jahren erwachsen wird, sondern von 1, 2, 3 Jahren. Und damit geht alles viel schneller. Hm. Aber damit ist sie natürlich auch noch viel kindlicher, quasi, obwohl sie ja schon groß ist und so weiter. Und das spielt nochmal zu erwähnen, Emma Stone, einfach fantastisch. Naja, und die Jana, die hat, und ich finde, den Punkt kann man auf jeden Fall auch machen, gesagt, naja, gucken wir da nicht, hat es nicht was Missbräuchliches, was der Weatherburn mit ihr macht. Mit ihr hier Furious Jumping.
Eindeutig.
Und so.
Ja.
Aber ist das nicht ein Kind, sozusagen?
Ja. Es ist ein, ich würde Jana recht geben, ehrlich gesagt würde ich euch beiden recht geben, denn am Anfang ist es selbstverständlich eine Form des Missbrauchs, denn er verführt sie und sie entdeckt halt da irgendwie das Ding zwischen ihren Beinen, was sich so gut anfühlt, und das nutzt er aus und beutet sie dahingehend auch aus, aber es ist dann eben auch gerade die weibliche Sexualität als sozusagen Vehikel, was ihr dann den Ausbruch ermöglicht, weil sie sich ihm als ebenbürtig zeigt und später sogar als ihm überlegen zeigt. Und es ist gerade sie als sexuell aktive Frau, weil sie sexuell aktiv ist, schafft sie den Ausbruch. Aber eben nicht nur, weil sie sexuell aktiv ist, sondern weil sie eben auch dazu noch das Ganze mit einer großen Intellektualität paart. Also weil sie so wahnsinnig aufnahmefähig ist, dass sie eben auch sozusagen den intellektuellen Überbau schafft und das dann so ganz selbstbewusst leben kann. Ich habe Mühe gehabt mit der Darstellung von Prostitution in dem Film. Und habe mich dann ein bisschen damit gerettet, dass ich gesagt habe, naja, ist irgendwie eine Fabel, ist irgendwie ein Märchen, spielt ja auch in einer ganz merkwürdigen Welt. Ich kann das jetzt mal als Bild sehen, so, ne? Aber man kann also Prostitution deutlich negativer sehen und darstellen, als das jetzt da dargestellt worden ist, finde ich.
Ja, aber man muss natürlich immer sehen, es wird ja aus ihrer Perspektive gezeigt.
Ja.
Und sie hat einfach überhaupt nicht den kulturellen Hintergrund, den wir sofort haben, weil wir damit groß geworden sind, die Dinge zu bewerten oder schon eine Meinung zu etwas zu haben, sondern sie rennt quasi in jede Erfahrung ganz neu hinein.
Ja.
Und das macht sie ja, hat ein bisschen was von Forrest Gump, finde ich. Ist finde ich, eine weibliche Forrest Gump-Geschichte auf einer gewissen Ebene.
Hast du recht, ja, stimmt.
Nur, dass der Unterschied ist, dass sich Forrest Gump eben nicht entwickelt, sondern durch Forrest Gump entwickelt sich die Welt um ihn herum.
Ja.
Das ist ja sozusagen die Geschichte. Und Bella Baxter entwickelt sich auch. Aber es ist sozusagen zumindest von der Anlage gibt es da eine gewisse Ähnlichkeit.
Ja.
Und ich finde, auch bei Forrest Gump hast du ja dieses bisschen Ungestüme und auch Tumpe, also jetzt bei ihm, der in die Welt hineingeht. Und Das ist bei ihr eben, ich sag mal, nicht so tumpf, sondern kindlich, ja. Aber eben mit der gleichen Naivität. Und ich finde so von daher, wenn man dann guckt, okay, das ist ihre Perspektive, mit der sie in die Welt der Prostitution einsteigt, sage ich jetzt mal, und da eben überhaupt keine wertenden Gedanken dabei hat. In der Folge macht sie ja dann dabei durchaus auch negative Erfahrungen. Ja. Ne? Und dann finde ich, also es wird jetzt kein düsteres Bild von Prostitution, aber es wird schon realistischer.
Ja, das stimmt. Aber auch das können wir, also es, ich glaube, dass die Wirklichkeit noch düsterer ist von Prostitution. Ja. Also die wird schon so ein bisschen dargestellt als, ja, ist ein Job, ist halt ein Job. Ja, ist manchmal ein bisschen eklig. Naja, gut, kommt man aber mit klar. Das Geld stimmt ja wenigstens. Also das ist schon relativ positiv gezeichnet, finde ich, unterm Strich. Ja, und das könnte man kritisch dem Film anrechnen, meiner Ansicht nach. Weil es ja eben eine Emanzipationsgeschichte ist. Aber gut, sie kann... Sagen wir mal, sie hat das Glück, wie vielleicht manche Huren das vielleicht haben, dass sie relativ selbstbestimmt in diesem Büro arbeiten kann, sich nebenbei trotzdem noch weiterbilden kann, sich den Sozialisten anschließen kann oder zumindest sozialistischen Idealen und dann irgendwann wieder nach Hause geht und ihr altes Leben sozusagen da, also neu anknüpft an das, wo sie ursprünglich mal hergekommen ist.
Ja, genau. Und ich finde sozusagen, sie wächst ja an ihren Erfahrungen, die sie macht. Sie reift daran. Und ich finde, dann irgendwann kommt der Punkt, wo sie sehr selbstbestimmt quasi sagt, okay, diese Phase ist vorbei, ich ziehe weiter. So. Und ich meine, ein Stück weit, ja, also wenn du die unterschiedlichen Phasen anguckst, also jetzt mal auf so Entwicklungsschritte, keine Ahnung, in der Pubertät entdeckt man die Sexualität und die Wucht, die das mit deinem Körper und mit dir macht und die Lust, die es freisetzt und so weiter. Und dann kommt vielleicht die Phase, wo Frauen unter Umständen damit arbeiten, dass sie sexuelle Wesen sind und rausfinden, ich meine jetzt nicht im Bordell, sondern grundsätzlich, dass das durchaus seine Vorteile hat und Männer durchaus bereit sind, einiges zu tun, um irgendwie daran zu kommen, sozusagen. Ne? Kapital schlagen muss ja nicht nur im monetären Sinne sein, aber dann wächst sie darüber hinaus und merkt, okay, das ist so will ich nicht leben. Ne? Und von daher ist das dann, finde ich, schon, ne, wenn du sozusagen auf normale menschliche Entwicklungsphasen legst, hat es schon auch was Stimmiges, finde ich.
Ja. Oder? Ja. Was ich ja witzig finde, du hast jetzt Forrest Gump schon angesprochen und das finde ich total zutreffend. Wir würden ja mittlerweile von Leuten sprechen, die neuronal divergent sind, ne? Also so ein bisschen anders. Ja. Und als ich ihr so zugeschaut habe, vor allen Dingen so in der Phase, wo sie dann eben schon normal sprechen kann oder einigermaßen normal sprechen kann, sich zwar noch ein bisschen merkwürdig benimmt, aber von den menschlichen Konventionen so überhaupt gar nichts weiß, ne? Da habe ich mich oft an Autismus erinnert gefühlt. Ich fand und das fand ich hochinteressant, dass es da wirklich Parallelen gab, dass sie eben einfach Dinge tut, wo sie dann von allen groß angeguckt wird und weil die Leute dann sagen, aber sowas macht man doch nicht, aber sie weiß das halt nicht, ne? Das ist eigentlich ein typisches autistisches Symptom, weil Leute, die Autismus haben, keine Vorstellung davon haben, oft, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht und was man eben also macht oder nicht macht. Ne? Das, was der neuronal typische Mensch eben so ganz intuitiv macht, weil er das beobachtet und sich dann eben daran hält, das fällt Autisten oft schwer, das überhaupt zu erspüren. Und da habe ich mich bei ihr oft an Autismus erinnert gefühlt. Und dann habe ich gedacht, das betrifft andere Charaktere in dem Film aber schon auch. Die erleben dann aber auch eine Entwicklung. Also zum Beispiel dieser Godwin Baxter, dieser Forscher, der ist erstmal so ein fast schon autistischer Wissenschaftler irgendwie. Der hängt so vollkommen in seiner wissenschaftlichen Welt. Und erst als dann sie sich entwickelt, entwickelt er sich mit. Also sie nimmt ihn eigentlich mit raus aus diesem aus diesem wissenschaftszentrierten Weltbild, ne? Und obwohl er zu Hause bleibt, ne? Aber ja. Er gibt sie irgendwie immerhin frei und er lebt dann plötzlich, oh verdammt, das ist für mich ja gar nicht nur ein Experiment, ich liebe die ja wirklich, ne? Und es gibt so mehrere Personen entwickeln sich. Auch ihr dann später der Max, der Assistent des Forschers, der sie dann ja auch gerne heiraten will und der sie dann erstmal verliert und so weiter. Auch der entwickelt, also da gibt es einige Entwicklungen, sie zieht andere Charaktere mit. Und alle, man hat so, man könnte fast sagen, alle verharren so ein bisschen autistisch in ihrem Setting, das, was sie halt so kennen, und werden dann so da rausgezogen aus dieser, also aus im Sog ihrer Entwicklung sozusagen, werden die da so rausgezogen aus ihren bekannten, gewohnten Welten. Das fand ich hochinteressant.
Ja, fand ich auch total stark und auch hier wieder, finde ich, eine gewisse Parallele zum Elternwerden sozusagen, ne? Weil, also ich würde zumindest für mich sagen, dass ich nichts in meinem Leben als so verändernd, also nichts so anstrengend und nichts auch so verändernd erlebt habe, wie Vater geworden zu
das
sein.
Stimmt.
Und
ja.
Und dann über die Jahre mit den Kindern irgendwie ein Stück weit erwachsen werden.
Ja, stimmt.
Sozusagen. Oder ich würde sagen, mein erwachsenes Dasein fing mühsam damit an, dass ich Kinder bekam. Mhm. Und bis die dann so, keine Ahnung, 12, 13, 14 waren, da war so vielleicht der erste Punkt, wo ich gesagt hätte, okay, ich glaube jetzt so langsam bin ich erwachsen, ja. Oder so, weißt
ja.
du? Ich finde, auch darauf ist das eine starke Parabel irgendwie.
Ja,
also,
das stimmt, ja.
Also aus der Perspektive der Eltern oder der zu Hause gebliebenen und so.
Kennst du eigentlich schon das Goofigramm? Hallo, ich bin Goofy, ich bin Künstler, Autor und Podcaster. Ich produziere hier Cobains Erben und ich habe ein Angebot für dich. Das heißt Goofigramm. Das ist ein Newsletter, den ich jeden Montag schicke. Und indem ich immer irgendetwas schreibe, was inspirierend ist oder was Spaß macht oder was lustig ist oder was nachdenklich macht oder was irgendwas in der gegenwärtigen gesellschaftlichen oder politischen Situation aufgreift. Irgendwas, was gut tut zum Start in die Woche. Jeden Montag bekommst du das in dein E-Mail-Postfach, wenn du zu meiner Webseite gehst, goofy-müller.de mit UE. goofy-muella.de und da dich einträgst, ja, ich will das Goofigramm haben. Und dann bekommst du schon am nächsten Montag irgendwas Inspirierendes zum Start in die Woche.
Naja, wie schätzt du denn das Männerbild ein, was uns dort gezeigt wird?
Das ist eine interessante Frage. Es gibt eigentlich, finde ich, vier Arten von Männern. Also eine Nebenfigur, ich habe vergessen, wie er heißt, der Schwarze, den sie auf dem Schiff, auf diesem Kreuzfahrtschiff kennenlernt, der, der sich selbst als Zyniker bezeichnet und der aus so einer intellektuellen Perspektive die Welt betrachtet und da zu seinen Schlüssen kommt. Der spielt aber keine sehr bedeutende Rolle, abgesehen davon, dass er ihr das Leid der Welt vor Augen führt, was sie bis dahin noch nie wahrgenommen hat. So. Aber der scheint mir nicht, der ist mir nicht plastisch genug geworden, dass ich sagen würde, dass der stellt einen Typ dar, einen Typ Mann. Aber es gibt den, ja. Natürlich Godwin Baxter, den Forscher. Das ist dieser Machermann. Der nicht zu Unrecht von ihr als God angesprochen wird, weil der sich so einen genau. Gottstatus schon selber irgendwie anmaßt, ne?
Ich zähme die Welt.
Ja,
oder so,
könnte man, ne? Vielleicht irgendwie sagen, genau, ja. Und ich würde sagen, Materialist, weil der behandelt den menschlichen Körper wie Maschinen. So. Und ja. Das ist ja eine ganz klassisch materialistische Weltsicht, die auch gut ins 19. Jahrhundert passt. Das ist ganz stimmig. Und dann ist da der Max, der softe Mann eigentlich, der ihr eigentlich genau. Zu jedem Zeitpunkt unterlegen ist, obwohl er sie dann liebt und gerne heiraten möchte und so.
Und auch wohlgesonnen und anständig.
Immer,
ne?
Genau, also das ist um das moralische Verhalten bemüht. Ja.
Ja. Ja. Ist eigentlich der Anständigste.
Ist der Anständigste, ja. Aber irgendwie auch der, so ein softer Typ. So schwach. Ja. Er kommt einem manchmal ein bisschen schwach vor. So, ja,
ein bisschen,
oder?
Langweilig, ne?
Bisschen so. Langweilig, ja. Ja. Und dann ist da eben noch der Duncan Wedderburn, der Lebemann, der ein reiner Hedonist ist, der nur, ja, der kein Problem damit hat, Frauen zu missbrauchen für seinen eigenen Spaß, der daran dann halt scheitert. Also das sind so finde ich, typische Stereotype von Männern, so, ja, finde ich.
Ja, und ich finde sozusagen, sie wirbelt diese Figuren alle ein bisschen durcheinander. Ne?
Das stimmt.
Also gerade mit ihrer ungestümen, unreflektierten, sehr ursprünglichen, kindlichen Art, ist ja für die alle bedrohlich eigentlich.
Das stimmt. Ne? Aber auch später, als sie erwachsen ist und immer noch auf alle Konventionen scheißt, die es so gibt, da wird sie dann richtig bedrohlich. Ja. Sie macht ihr dann sogar, nehme ich jetzt einmal mal vorweg, aber sie macht dann ja sogar den Heiratsantrag. Was ich echt geil fand, es war absolut stimmig, ne? Dass sie sich an den Mann wendet und sagt, willst du mich heiraten? Und er sagt, ja, okay. das war so noch mal so ein letzter Punch irgendwie am Ende, was ich vollkommen stimmig fand. Achso, sie begegnet ja auch noch ihrem Ex-Mann, dem Alfie, diesem Militärtyp. Und ja, das ist so der Military Man. Das ist auch ein Stereotyp, finde ich. So dieser gewalttätige, genau, grausame Mann.
Ja. Naja, und also schön oder ganz spannend ist, dass normalerweise oder gesellschaftlich gesehen haben wir es ja oft eher so, dass es Männer schaffen, Frauen zu unterdrücken, klein zu halten, sie zu benutzen, im schlimmsten Fall zu missbrauchen und so weiter. Und ich finde, hier hast du, also Godwin, der Wissenschaftler will sie am Anfang nicht ziehen lassen. Mhm. Ne? Der hat die eingesperrt, sie kommt aus dem Haus quasi gar nicht raus, ja, und er betrachtet sie als sein Experiment.
Ja, ne? Und er behandelt sie auch so. Manchmal ist er sehr liebevoll, genau, aber dann sagt der Max an irgendeiner Stelle, warum bist du immer so gemein zu ihr? Wieso machst du ihr vor allem Angst? Ja, ich muss natürlich die ganzen Faktoren des Experimentes muss ich natürlich gleich halten, sonst geht ja mein ganzes Ergebnis flöten. Das geht ja nicht, ne?
Also, ja, genau. Aber was ich sagen will, ist, der versucht sie zu domestizieren, indem er sie einsperrt, sag ich mal so. Ja. Ne? Und dann aber, also als sie sagt, ich will jetzt gehen, lässt das zu.
Genau.
Also das wäre tatsächlich sozusagen Gott im Garten Eden, der sagt, okay, Ihr dürft gehen. Mhm. So, ne? Ich zwinge euch nicht. Und ich finde, darin macht er dann eine starke Entwicklung, haben wir ja schon gesagt, sozusagen, die sozusagen durch ihre Entwicklung entwickelt er sich auch emotional stark. Und eigentlich ist es, also keiner von diesen Männern, selbst die ekligen, bleiben gleich.
Stimmt.
Ne? Also ich finde, die Botschaft wäre für mich eben, hier wird das mal umgedreht. Mhm. Die Männer kriegen eine Frau präsentiert, die sie nicht zähmen können, sondern wo sie entweder an ihr scheitern und selber zu kleinen Jungs werden, oder an ihr und mit ihr und durch sie und dann vielleicht auch ohne sie wachsen müssen, sozusagen.
Stimmt. Ne?
Stillstand gibt es quasi nicht. Ja. Es geht entweder nach unten oder nach oben. So, und das finde ich schon irgendwie eine spannende Aussage, weil das sowas von Frauenermächtigung zeigt.
Ja.
Und irgendwie deutlich macht, welche Kraft Frauen haben.
Ja. Ja. Wie bewertest du denn den Umgang mit dem menschlichen Körper? Und mit der Tatsache, dass es ja wirklich ein wirklich ein materialistischer Film ist, oder? Das ist, alles ist Maschine, oder?
Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ob, also weil, wie gesagt, diese nicht zu doll ausgespielt, aber allein durch den Namen Gard und er ist der Schöpfer und so weiter, schon gibt es ja so eine Art religiösen, nicht Unterbau, das wäre zu viel, aber sowas wie so ein doppelter Boden, der so durchschimmert irgendwie. Also zumindest ist diese Frage virulent. Ne? Ich habe im Popcorn Culture Talk zum Beispiel auch gesagt, dass die Geschichte für mich ein bisschen wie so eine Adam und Eva Geschichte ist, ne? Zwar ein bisschen anders erzählt als in der Bibel, ne? Der Gott hat sein Paradies für das Geschöpf und das Geschöpf sagt, nee, ich will gerne leben, so, ich will gerne die Welt kennenlernen und der Gott dieser Geschichte, nee, genau, und dann kommt die Schlange in Form von Witherburn, und brennt mit Eva durch. Die Schlange scheitert aber an Eva, weil sich Eva einfach beim Durchbrennen entwickelt.
Ja.
Und zu Menschen wird. Das Ganze ist ja auch so eine Art Menschwerdungsgeschichte irgendwie. Ne? Und dann kehrt sie irgendwann eben zurück zu ihrem Schöpfer und hat eine neue Art und eine neue Fähigkeit, eine andere Beziehung zu dem Schöpfer, zu Gard zu haben, als das vorher möglich gewesen wäre. Und von daher, man muss das nicht religiös deuten, ne? Aber zumindest sowas von Menschwerdung schwingt da mit und das hat für mich, ist für mich ein bisschen mehr als rein materialistisch. Oder?
Ich glaube, ich stimme dir nicht zu. Ich bin sicher, gebe dir absolut recht. Das ganze Bildrepertoire wird verwendet. Das ist eine offensichtliche Anspielung. Ja, würde ich auch sagen. Gott, die Schöpfung, das Paradies, sozusagen. Es gibt dann einen Ausbruch aus dem Paradies. Und es ist ganz klar ein Sündenfall, würde ich ja auch recht geben. Also, genau. Wedderburn ist der Verführer, natürlich. Aber dass sie dann eben die Sünde begeht, ne, ist genau der Schritt in die Freiheit, der notwendig ist. Also es wird nicht, wird eben nicht verurteilt, ne? Und Gott ist eben ein Forscher, der Menschen aufschneidet, wieder zusammennäht und verschiedene neue Teile da reinbaut. Das ist eine rein materialistische Sicht auf diese Schöpfungsgeschichte eigentlich. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Also ich bin mir nicht sicher. Eigentlich denke ich nicht, dass da sozusagen auf spirituelle Wahrheiten abgehoben wird. Und dass man die sich dann eigentlich dahinter vorstellen muss, sondern die gibt es in dieser Geschichte nicht. Und es ist ein Emanzipationsdrama. Und eigentlich ist es ja auch echt wirklich ganz schlau. Man kann die ganze Sündenfallsgeschichte ja wirklich auch so lesen, ne? Dass der Mensch diesen Schritt einfach tun muss. Der Sündenfall muss geschehen, damit die Menschheitsgeschichte überhaupt weitergehen kann.
Also ich glaube, Kant war das auch, der das so gedeutet hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass der Sündenfall quasi der Beginn der Menschwerdung ist, sozusagen. Ne? Und ich finde, da spricht schon auch einiges dafür,
sehe ich auch
sozusagen.
So. Ja, stimmt.
Eingeschlossen ist halt Menschwerdung im Paradies. Vielleicht nur bedingt möglich, keine Ahnung. Also das müssen wir jetzt nicht entscheiden.
Wir nicht, aber ist ein interessanter Aspekt auf jeden Fall, ja.
Aber von daher wäre das für mich, du hast schon recht, ich glaube, ich würde es nicht materialistische Geschichte nennen, sondern eine existenzialistische. Also der Existenzialismus, außer der religiöse natürlich, spielt ja zum Beispiel jetzt Sartre und Camus und so weiter, auch von einem atheistischen Hintergrund, also auch von einem materialistischen Hintergrund, aber ist eben nicht nihilistisch oder nicht. Also der versucht sozusagen aus dem Moment des ins Leben geworfen sein, einen Entwicklungssinn zu entwickeln auf philosophischer Ebene. Und ich finde, das macht der Film durchaus.
Da gebe ich dir recht.
Also,
und ich finde jetzt, dass ich denke jetzt auch noch mal, Der Film kann es sich gar nicht leisten, irgendwie kritisch über die Prostitution zu sprechen, weil gerade die Hurerei sozusagen als so eine Kernsünde, sowas. Also wenn man wirklich über Sünde sprechen will, dann spricht man von der Hurerei so, ne? Und das wird dann ja auch nochmal erwähnt. Sie sagt dann ihrem Ex-Mann gegenüber, hast du eigentlich ein Problem damit, dass ich mit so und so vielen Männern geschlafen habe? Ich bin nämlich eine Hure gewesen in Wirklichkeit, ne? Und das sagt sie dann ihrem tatsächlichen späteren Mann dann auch so. Ja, und wie ist es so? Also ich meine, ich bin ja eine Hure, weißt du ja, ne? Hast du damit ein Problem? Also damit wird immer so gespielt mit diesem Ding, ne? Und er ist dann natürlich...
Genau. Und sie sagt dann, was sagt sie... sie hat 30 Franc gekostet oder so.
Ja.
Und dann sagt er doch, oh, das ist ein bisschen wenig.
Ja, genau. Ja, genau. Ihr tatsächlicher Mann geht dann irgendwie ganz cool damit um und zeigt damit irgendwie auch, dass er ihrer würdig ist. Ne? Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Der Sündenfall, gerade in Form der Hurerei, ist eben ein notwendiger Schritt und kann deshalb eigentlich gar nicht verurteilt werden, sondern man muss sagen, ja, es muss halt sein, damit sie frei sein kann. Das könnte man kritisieren, auch aus feministischer Sicht, würde ich sagen, kritisieren. Aber das ist Teil der Story sozusagen, notwendiger Teil.
Ja. Ja, darüber diskutieren die Leute ja auch, wenn sie darüber diskutieren, ob das ein feministischer Film ist oder nicht. Dann spielt natürlich das Modell eine wichtige Rolle oder eben die Tatsache, dass sie, ob man hier nicht Kindesmissbrauch quasi zeigt.
Okay.
So,
ja.
Ne? Und ich finde es auch berechtigt. Also die Fragen kann man stellen und darüber diskutieren. Ich würde es eher innerhalb der Story sehen, also nicht so sehr von der Meta-Ebene, der Beurteilungsebene, sondern eher aus der Story ihrer Entwicklung heraus. Ja. Und dann ist das, finde ich es schon durchaus stimmig. Aber ich habe auch andere Stimmen gehört, die das ganz furchtbar machen, sozusagen.
Ja, ja. Da habe ich ein bisschen gezuckt tatsächlich beim Gucken und habe gedacht, boah. Ist das jetzt mutig oder ist das arschig, was ihr gerade macht?
Ich glaube, ich würde bei mutig bleiben, weil es sozusagen, weil sie ist nie Opfer.
Ja.
Also selbst dieser Weatherburn, der sie ja offensichtlich benutzt, selbst dort, auf dem Level, auf dem sie da ist, ist sie die Handelnde.
Ja.
Und sie lässt sich am Ende benutzt sie ihn. Mhm. So. Aber selbst das macht sie nicht lange. Also sie wird nicht einfach nur benutzt.
Nee, genau.
Sie ist schon
sie
die Handelnde.
Sie lässt sich und einfach genauso, nicht einsperren, ne? Genau.
Ja. Genau. Und genauso im Bordell. Mhm. Und da mag man sagen, wie realistisch ist es, aber lassen wir das mal hinten anstehen. Auch dort ist sie die Handelnde, ja. Ne? Die sich nicht, die Situation nagt dann unter Umständen an manchen Stellen an ihr und sie merkt, da macht man nicht nur schöne Jumping-Erfahrungen, sondern auch nicht so schöne. Aber sie bleibt die geht, die handelt, die das Leben in die Hand nimmt, die dann auch sozusagen daran wächst oder wie auch immer. Also, ne, also das finde ich sozusagen, ist das, weshalb ich das nicht so negativ deuten würde, diese Elemente. Aber vielleicht nochmal, was ich dich jetzt nochmal fragen wollte. Der Michael Jungen, ne, der Kurator des Zürcher Filmfests, weil das fand ich ganz spannend. Der hat gesagt, er empfindet 2023 als eine Zäsur in der Kinowelt. Quasi... Man könnte sagen, die Welt, also das Kino vor 2023 und das Kino nach 2023.
Wow.
Weil er sagt, 2023 sind so viele originelle und mutige Filme gemacht worden und dann eben auch ausgezeichnet worden. Ne? Mhm. Also ich meine, es ist ja zum Beispiel auch schon, hat mich nicht gewundert, aber zum Beispiel Barbie war ja auch hoch nominiert. aber hat nur einen Oscar für den Song bekommen, Billie Eilish. Auch zu Recht, toller Song, wirklich wunderschön. Also der war ja, obwohl er auch seine Originalität schon durchaus hat, aber ist er noch einigermaßen konventionell oder so. Aber dann Oppenheimer, Poor Things, dann dieser, weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, dieses The Point of Interest, dieses Holocaust-Drama, was quasi in der Wohnung des Leiters von Auschwitz spielt.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Sagenhafter Film, der wirklich, du siehst das Lager quasi nie und es ist trotzdem immer da.
Ja.
Und du siehst hier eine Familie glücklich und manchmal so ganz viele, das ist wie Big Brother gedreht. In diesem Haus sind überall so wie, weißt du, so Kameraengels, Engels, die du quasi aus Big Brother kennst.
Ja, ja.
Und die spielen dort quasi, ja, halt ihre Familie. Da, du nimmst so an dem Familienleben teil. Und das hat einen, das ist ein, also das ist tierisch effektvoll. Auch hier hätte ich gesagt, sowas kann man nicht drehen.
Ja.
Das geht nicht.
Ja.
Das kann man auch nicht zeigen. Aber es geht einem sehr unter die Haut, obwohl nichts gezeigt wird, was dir unter die Haut geht.
Mhm.
Oder fast nichts.
Mhm.
So. Also das ist schon sehr besonders. Also und Christian Jungen und vielleicht würden wir noch ein paar mehr Filme finden, aber das sind die, die mir jetzt so einfallen, die einfach aus diesem Marvel einerlei, was wir in den letzten Jahren immer wieder und noch einer und noch einer hatten. Und eben, die sind jetzt alle auch hoch ausgezeichnet worden.
Mhm.
Also sprich, der Christian Jungen sagte so, so als ob so ein Aufatmen durch die Welt geht. Ah, deswegen sind wir ja mal ins Kino gegangen. Ach ja,
ja,
um was Originelles zu sehen.
Hm.
Ah ja, richtig. Ach, und jetzt wird mir mal wieder was gezeigt, was ich noch nicht kenne.
Ja.
So.
Ja.
Und ging dir das bei Poor Things? Also jetzt, ich weiß nicht, ob du die anderen, was du von den anderen Sachen gesehen hast, aber ging es dir bei Poor Things auch so, dass du sagen würdest, du, das war schon sehr original.
Ja, das war eine Filmästhetik, wie ich sie bisher noch nie gesehen habe.
Ja.
Und ja, ich habe mich auch darüber gewundert, dass man den Mut hat, sowas zu machen. Das stimmt. Es ist ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich, eben auch in der Filmsprache gegen so viele Konventionen zu verstoßen. Übrigens gibt es die bei Poor Things auch diese Fischaugenkameras.
Ja.
Vor allen Dingen immer, wenn das in dem Labor des oder in dem Haus von dem Godwin spielt, da sind, als wären da überall so kleine Kameras eingebaut worden, die so fischaugenmäßig so.
Ne? Ja, genau. Genau.
Das ist so ganz ungewöhnlich. Ich habe die gesehen, habe mich darüber gewundert, habe gedacht, wieso, das ist interessant, warum filmst du gerade so? Also es gibt da auch noch wahnsinnig viel Potenzial, worüber man nachdenken kann, weil die Filmsprache eine ganz bewusst gewählte ist. Also ich meine, zwischen dem kinomäßigen Einheitsbrei und dem Jahr 2023 liegt die Pandemie. Ne? Ich würde mich schon fragen, ob das irgendwas damit zu tun hat, mit einem weltumspannenden, einschneidenden Erlebnis, worunter so gut wie alle gelitten haben. Und da kommen wir irgendwie doch auch wahrscheinlich ein bisschen verwandelt aus diesem Ereignis wieder raus, nehme ich an.
Ah, das ist ein spannender Gedanke.
Ich kann da jetzt keinen kausalen Zusammenhang herstellen, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Aber was ich mir vorstellen kann, ist, wir haben schon irgendwie auch eine existenzielle Situation erlebt. 3 Jahre haben sich angefühlt wie ein einziges beschissenes Jahr.
Ja.
Und unsere eigene Sterblichkeit wurde auch uns saturierten Westlern nochmal gut vor Augen geführt, wie schnell das gehen kann, wie schnell sich Kliniken füllen können, wie schnell Systeme kollabieren können, die wir für safe halten.
Ja.
Und das hat, glaube ich, Auswirkungen auf die Art und Weise, möglicherweise, wie wir auch Kunst machen. Ob wir uns fragen, wofür mache ich den Scheiß ja eigentlich? Weißt du?
Ja.
Wenn ich jetzt wirklich den tausendsten Film das tausendste Buch schreiben, was es sowieso schon gibt, oder wollte ich mit meinem Leben eigentlich mal irgendwann was anderes? Ich habe das Gefühl, die Pandemie oder überhaupt so eine Katastrophe stellt so eine Frage. So, was willst du wirklich? Und das würde mich nicht wundern, wenn es da Zusammenhänge gäbe. Das ist aber nur eine Hypothese von mir. Das kann ich nicht beweisen oder so.
Ja, gut, ich meine, in der Regel werden so Filme natürlich meistens ein bisschen länger, sind länger in der Entwicklung, ne, von Screenplay bis und so weiter. Aber dass das so als Katalysator wirkt, sich was zu trauen und eben meinetwegen aus so einem Stoff was wirklich Originelles zu machen und nicht nur, keine Ahnung, eine weibliche Frankenstein-Geschichte. So.
Genau.
Man hätte das ja auch viel konventioneller erzählen können.
Ja, so. Eindeutig, ja.
Ja, also das finde ich echt einen starken Gedanken, ob da die Pandemie sozusagen ihren Teil beigetragen
hat. Was glaubst du, wie lange liegen Pläne zurück für einen Film, der dann irgendwann im Jahr 23 erscheint? Also wann wird sowas geschrieben, wann wird sowas konzipiert, weißt du das? Also wie viele Jahre Vorlauf hat so ein Film?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wem der Stoff in die Hände fällt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich bin mir unsicher, aber das ist ja eine Romanverfilmung, ne? Und der Roman ist dem Regisseur, ein Grieche übrigens, ich glaube vor 10 Jahren in die Hand gefallen oder so. Und er hat dann 10 Jahre lang versucht, sozusagen das irgendwie unterzubringen oder was damit zu machen und so. Also von daher war das schon länger in der Mache. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ist. Genau. Und dann hängt es natürlich wirklich davon ab, ob da ein großes Budget dahinter steckt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Oppenheimer nicht so lange in der Mache war. Einfach weil dort klar ist, wenn Christopher Nolan einen Film macht, dann ist da Geld.
Ja.
So.
Ja.
Und dann kann man schneller an Dingen arbeiten, weil Leute ordentlich bezahlt werden und so weiter und so fort. Und man relativ schnell ein visuelles Konzept hat, meinetwegen, und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt alles auch ein bisschen spekulativ.
Es ist vollkommen spekulativ. Aber
weil ich das nicht weiß.
Also ich meine, vielleicht schafft so eine Katastrophe ja irgendwie eine neue Atmosphäre, wo plötzlich die das Geld haben und die Produktion verantworten, sagen, keine Ahnung, also wo plötzlich Dinge möglich werden. Also es kann ja kein Zufall sein, dass es in einem Jahr plötzlich geballt so profilierte, besondere Filme gibt. Das kann kein Zufall sein. Es muss irgendeinen Auslöser haben, dass es plötzlich möglich wird.
Und mir fällt dann nämlich auch noch ein, auch Oscar nominiert und auch den Oscar fürs beste Drehbuch bekommen, The Anatomy of a Fall, französischer Film, der auch auf seine Weise recht originell ist, weil es irgendwie ein Thriller ist, der aber nicht wirklich wie ein Thriller erzählt wird. Mhm. Also irgendwie auch eine sehr eigene Erzählform hat, die auch sehr besonders ist. Also wie gesagt, also es ist einfach auffällig, dass viele Filme in ihrer Machart und die so erfolgreich geworden sind. Das ist ja der Witz. Also ich glaube, es gab immer schon auch irgendwie ein paar Independent-Filme, die Dinge ganz anders gemacht haben. Aber dass Originalität und auch vom Stoff und von der Machart sich was trauen und dann sich aber auch der Erfolg einstellt, weil die Leute anscheinend sagen, jo, jetzt will ich will nicht mehr den Einheitsbrei haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das was mit der Pandemie zu tun haben kann. Also finde ich, den Gedanken finde ich
schlüssig. Das wird später irgendwann mal rausgefunden werden. Kulturforscher werden das herausfinden. Ja. Das ist schon interessant.
Ja. Und wahrscheinlich liegt es dann aber gar nicht an der Pandemie, sondern darin, dass irgendwas im Essen war.
Oder im Grundwasser.
Auf den Markt kam, wo irgendein Stoff drin war, den man später rausfindet, der ein bisschen verrückt macht. Oder?
Genau.
Und alle, die langweilige Filme gemacht haben, haben halt leider nicht dieses Müsli gegessen.
Ja, aber das ist doch irgendwie schön. Also irgendwie wäre das ja auch wieder auch ein bisschen tröstlich, dass auch schreckliche Ereignisse dann zumindest in kultureller und künstlerischer Hinsicht auch irgendwie wieder tolle Sachen hervorbringen können. Ne?
Ja, ja. Genau. Ja, das wäre irgendwie zu hoffen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das so weitergeht und zumindest so erfolgreich wie diese Filme in ihrer Originalität waren, ist eigentlich davon auszugehen, dass Hollywood augenblicklich so offen ist wie noch nie für originelle Stoffe. Von daher bin ich mal gespannt, was da so kommt in den nächsten Jahren.
Ja, hast du recht.
Mhm. Gibt es irgendeine Szene, die dich besonders fasziniert hat, angesprochen hat oder so?
Eine Szene, die mich besonders erschrocken hat, war da, wo ihr Gehirn entfernt wird und das neue Gehirn eingesetzt wird. Mhm. Das war eine Szene, wo ich gesagt habe, ach du meine Güte, das ist aber ein harter Film gerade. Ja. Oder doch eigentlich schon, als sie die Masturbation entdeckt. Mhm. Weil da eigentlich nur ihre Beine und ihre Füße gefilmt werden. Ja. Und das wirklich lange. Und am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was ist denn jetzt? Was wird denn hier gezeigt? Bis ich so das leichte Stöhnen gehört habe. Dann habe ich gedacht, ach so, ja klar. Okay. Ja. Ne? Das fand ich irgendwie eine schöne Herangehensweise an das Thema. Ja. Ja. Auch mutig an sich. Ja, das blieb mir in Erinnerung. Hm.
Ja, wie gesagt, schauen dir ruhig noch ein zweites Mal an. Ich könnte mir vorstellen, wenn der optische Overkill nicht ganz so doll ist, weil man weiß, was kommt, da kann man noch ein bisschen mehr auf Sachen achten. Für mich war es, ich habe das im Grunde schon gesagt, zum Beispiel die Situation, wo ihr die Armut gezeigt wird und die wird ihr ja von diesem Zyniker gezeigt, der sie quasi brechen will.
Ja.
So.
Ja.
Und sie bricht aber nicht, sondern sie entdeckt Empathie.
Ja.
Ne? Sie ist verzweifelt über das Leid, was sie dort sieht. Und wie gesagt, und sie bricht in Tränen aus also so die Nahaufnahme ihres Gesichtes, ähnlich wie bei der anderen Masturbationsszene, wo man auch ihr Gesicht sieht, das sind die beiden Momente, einfach dieser unfassbar starke Ausdruck, den Emma Stone dieser Figur mit ihrem Gesicht gibt. Mhm. So, dass in diesen zwei sehr unterschiedlichen, einmal Lust und einmal Grauen und Mitleid und Verzweiflung darüber sozusagen. Ja. Und das Erkennen, dass die Welt eben kein Paradies ist.
Ja.
So,
ja.
Das fand ich unglaublich stark gezeigt.
Ja. Ja, nächstes Mal unterhalten wir uns mit Micha Kunze über seinen kleinen Aufsatz, den er geschrieben hat bei Cobains Erben, im Cobains Erben Mac. Alles ist Meta. Und wir reden über die Meta-Ebene und über die Selbstreflexion von Kunstwerken und über Postmoderne. Und es war ein cooles Gespräch, das haben wir schon aufgenommen, deshalb weiß ich das alles.
War ein super Gespräch. Ja. War ganz schön und ganz spannend. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Reden wir auch wieder viel über Filme, weil der Micha Kunze auch gerne Filme
macht. Das stimmt. Ja. Genau.
War sehr schön. Genau, aber das kommt in 14 Tagen und das lohnt sich auf jeden Fall anzuschalten. Ja. Das können wir dieses Mal versprechen, weil wir das Gespräch schon kennen.
Genau.
Alright, Kofi, wie sieht's aus? Jetzt mal an Bella Baxter gedacht. Was sagen wir dem Tod?
Auf jeden Fall nicht heute.
Nee, auf jeden Fall nicht heute. Ganz genau.
Okay.
Dann Gehabt euch wohl. Eine wunderschöne Zeit. Und schaut euch Poor Things an, natürlich. Unbedingt. Und verratet uns, wie er euch gefallen hat. Das interessiert uns natürlich. Alles klar.
Mach's gut.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.